Ich liebe es, Yavin, beim Kennenlernen von Menschen auf die harmlose Frage, was machst du eigentlich beruflich, rauskommt, ach, ich hatte ursprünglich mal was ganz anderes gemacht. Oder wenn jemand voller Begeisterung von einem persönlichen Aha-Erlebnis erzählt, das alles verändert hat. So fangen faszinierende Geschichten an, mit einer Gemeinsamkeit, Leidenschaft für das, was man tut. Die Frage lautet also, wofür brennst du? Und was oder wer war dein Funke? Ich bin Annika und ich spreche mit Menschen, die in ihrem Leben den Mut zu einer großen Veränderung hatten, zu einer Kehrtwende, beruflich oder privat. Menschen, die ihrer Leidenschaft nachgehen und darin ihren Sinn gefunden haben, was sie dazu veranlasst hat und was sie antreibt. Sinnflimmern und Funkenflug, der Podcast für Inspiration und Mut zur Veränderung. Worte sind wie Funken, mit der Macht, ein Feuer zu werden. Also, lasst euch anzünden, lasst euch inspirieren. Ich spreche heute mit Jürgen Richard Flair. Jürgen ist seit 16 Jahren General Manager bei Morita und nennt sich selbst Führungskraft. Er zeichnet sich durch seine Leidenschaft für Menschen aus und seine Fähigkeit, ein unterstützendes Umfeld zu schaffen. Seine Schulzeit war geprägt von Rebellion, was ihn erst über Umwege zum Studium führte. Als Wirtschaftsingenieur begann er seine Karriere im Einkauf. Später kamen Finanzen, Vertrieb und Marketing dazu, bei namhaften Unternehmen wie Siemens, Sirona, Carl Zeiss Meditec und schließlich Morita. Trotz beruflichem Erfolg erkannte Jürgen, dass dies nicht automatisch persönliche Erfüllung bedeutet und suchte nach einem tieferen Sinn in seinem Tun. In einer Talkshow mit Bodo Jansen, dem Autor von Die stille Revolution, erkannte er sich selbst und fing an, seine bisherigen, erfolgsgetriebenen Denkmuster zu hinterfragen. Dies brachte ihn ins Kloster und zu einer Ausbildung bei Team Benedikt. Heute hilft und unterstützt er als Business Coach und Experte für systemische Führung und Organisationsentwicklung. Jürgens Antrieb ist es, Menschen in ihre innere Kraft zu bringen und seine tiefe Dankbarkeit. Er schätzt seine Familie, die Natur, das Leben und seine Mitmenschen. Kollegen bewundern seinen Mut und seine Offenheit, immer wieder neue Wege zu gehen und sich selbst zu hinterfragen. Hallo lieber Jürgen, ich freue mich, dass du heute da bist und die Zeit hast.
Hallo liebe Annika, vielen, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, mich heute mit dir zu unterhalten. Ich verfolge so ein bisschen deine Podcasts, begeistern mich total.
Sehr schön.
Ist ein schönes Thema, diese Veränderung mal in den Fokus zu nehmen. Und da gibt es Millionen von Veränderungsgeschichten. Und wofür brenne ich? Ich brenne für Menschen. Ich brenne dafür, Menschen in ihre innere Kraft zu bringen. Und das habe ich so über einige Jahre mir erarbeitet, ins Bewusstsein gebracht. Und das war früher nicht so präsent. Also ich war früher Manager und ich glaube, ich habe gut gemanagt, habe viele Abteilungen geleitet, gute Atmosphären in den Abteilungen gehabt, manchmal nicht, wusste dann aber nicht, woran das gelegen hat. Mhm. Und habe dann irgendwann 2016, 17 angefangen, mich sehr stark mit mir zu beschäftigen und was treibt mich überhaupt, wo will ich hin? Und da habe ich herausgefunden, es ist der Mensch, der mich total begeistert und vor allen Dingen Menschen so ein bisschen aus ihren Rollen vielleicht in ihr inneres Ich reinzuführen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, wir sind ja von so vielen Rollen und umgeben, ist teilweise ganz erschreckend, ja.
Ja, und auch so dieses im Hamsterrad und immer so sehr pflichtbewusst und Erfüllung leisten, was von einem erwartet wird und da einfach mal wieder schauen, wenn so eine gewisse Unzufriedenheit aufflackert, den Blick mal wieder nach innen zu richten. Und da grätschst du rein, auch aufgrund deiner eigenen Geschichte. Möchtest du uns mal was über deinen eigentlichen Werdegang erzählen? Du hattest von dir selbst gesagt, du warst in der Schule eher so der Rebell. Dann habe ich auch in Erinnerung, dass du gesagt hast, so vom Elternhaus her war schon Funktionieren und Pflichtbewusstsein angesagt. Dann war die Schulzeit da nicht ganz so einfach und dann aber doch erfolgreiches Studium und Berufsstart. Erzähl uns doch vielleicht mal darüber.
Ja, glaube heute rückblickend sagen zu können, dass ich mich so gegen die Standards, das Etablierte gewehrt habe. Und das war gar kein bewusster Prozess, sondern das hat irgendwie schon in der Grundschule angefangen. Ich wollte da nicht abliefern. Ich habe damals schon Schule blau gemacht, wir hatten damals letzte Haus in der Straße, nebendran war so ein Baugrundstück, da waren so Wasserrohre, so Riesenteile für die Kanalisation. Mhm. Da habe ich mich reingesetzt und habe die Tage dann abgewartet.
Schon in der Grundschulzeit?
In der Grundschule, da gab es schon viele Konflikte mit der Lehrerin, die dann auch meinen Eltern empfohlen hat, schicken Sie den nicht aufs Gymnasium, der schafft das nicht. Und dann bin ich noch von meinen Eltern, die wollten natürlich das Beste für mich, bin ich auf eine sehr konservative Schule gekommen. Das ist das alte kurfürstliche Gymnasium in Bensheim. Oh. Also der Name ist da schon Programm.
Klingt schon sehr ehrwürdig. Ja, es klingt danach nach sehr viel Regeln.
Oh ja, das. Oh ja. Und da habe ich einfach dicht gemacht und bin dann schon in der 5. Klasse. Ich glaube, irgendwie gab es diese blauen Briefe. Da konntest du, glaube ich, 4 Fächer eintragen. Bei mir waren in den Zwischenzeilen nochmal 2 Fächer dabei. Und das war dann freiwillig wiederholen. Dann habe ich die Klasse wiederholt, bin dann aber weiterhin nie in meine Kraft gekommen und habe mich weiterhin sehr stark gewehrt. Ich hatte einige Lehrer, da hatte ich so das Gefühl, da passiert was und da habe ich auch gut abliefern können. Und aber bei den meisten habe ich dicht gemacht.
Dachtest du, fandst du, lag es daran, dass du dich von denen, die du mochtest und abliefern konntest, hast du dich von denen mehr gesehen gefühlt? Also genau. War das mehr, genau. Oder was glaubst du, was der Grund war, dass du mit denen dann doch nochmal, also dass du da nicht so rebellieren wolltest?
Ja, das ist genau die richtige Beschreibung. Und darum geht es ja auch, dass wir als Individuum in die Schule reinkommen und wir werden da irgendwie durchnormiert und wir werden an irgendwelchen Standardrastern werden wir gemessen. Und dann bin ich in der 8. Klasse wieder hängen geblieben, dann zweite Halbjahr, 9. wurde mir nahegelegt, die Schule zu verlassen, weil ich total bockig war und habe dann auch das Gymnasium verlassen. Bin dann auf die Realschule, war in der Realschule da schon irgendwie 16 und ab dann lief's. Da bin ich irgendwie in ein Umfeld gekommen. Das lag aber nicht an dem, was abgefordert wurde, sondern es lag eher daran, war eine gute Atmosphäre, gute Lehrer. Hat mir alles dann Spaß gemacht und habe dann eine sehr gute mittlere Reife gemacht. Bin dann wieder aufs Gymnasium hoch und das ist auch wie von alleine gelaufen. Und ich glaube, im Gymnasium war es auch ganz wichtig. Da war ich ja schon in der 11., war ich schon 18, schon meinen VW Käfer gefahren.
Cool.
Dass ich selber entscheiden konnte. Und das kann ich, glaube ich, rückblickend auch nochmal sagen. Also einerseits dieses normierte, dieses irgendwelchen Mist reproduzieren, der dir irgendwo dargeboten wird.
Frontalunterricht.
Genau. Und auf der anderen Seite, dieser Entscheidungsfreiraum, das ist ganz, ganz wichtig bei mir. Gutes Abitur, also kein Spitzenabitur, ein 2,6er Abitur, aber ohne Druck von den Eltern, ohne irgendwelche Erwartungshaltungen. Mhm. Und danach habe ich dann studiert und bin erst so ein bisschen, glaube ich, einen falschen Weg gegangen. Und das ist auch das, wo ich heute immer alle motiviere, schau genau hin, weil man ist ja in diesem Alter oftmals nicht so sehr bewusst. Einige sind es, es sind aber wenige, die einfach sagen können, ich weiß genau, was ich machen will. Und aber viele gucken so ein bisschen, was hat der Papa gemacht, was hat die Mama gemacht, was ist irgendwie gerade State of the Art.
Selten, dass jemand so genau weiß, was er will. Ich fand es auch extrem bewundernswert, wenn jemand das wusste. Also unabhängig davon, dritte Generation Anwalt oder Arzt, sondern wenn jemand so für sich schon ganz früh wusste, wo seine Interessen und Neigungen liegen, die er dann auch so mit Leidenschaft angegangen ist. Das war bei mir auch ewig nicht der Fall.
Und bei mir war das aber viele Jahre gar nicht vorhanden. Und ich habe halt, die Eltern wollten, dass du studierst. Studieren war irgendwie, hat für mich Sinn gemacht. Beinahe wäre da Elektrotechnik bei mir rausgekommen. Das finde ich ganz schrecklich, wenn ich da heute drüber nachdenke, weil mein Vater ja Elektrotechnik-Ingenieur war. Und ich bin dann über 2 Impulse bin ich in eine andere Richtung gegangen. Das eine war, da lag mein Vater im Krankenhaus und da ist der Chef von meinem Vater, ist mit uns nach Mannheim gefahren und dann haben wir das genutzt und haben dann in Mannheim auf dem Fernsehturm noch gegessen. Das war total schön. Aber das Gespräch war für mich sehr prägend, weil er sich dann so ein bisschen mit mir beschäftigt hat. Wo willst du hin? Und da habe ich das gerade erzählt, was ich mache. Und dann hat er so aus seiner Lebensgeschichte erzählt, Maschinenbauingenieur und immer weiter gewachsen in dem Unternehmen und hat gesagt, und heute fehlt mir dieses Kaufmännische total, also mach auf jeden Fall irgendwas, wo du beide Facetten abdeckst. Und da ist dieser Wirtschaftsingenieur entstanden, aus einer individuellen Empfehlung, fand ich total schön.
Ja, so ein Impuls, der dir genau so vor die Füße gefallen ist. So, ja.
Ja, und das war aber auch, muss ich sagen, das erste Mal, dass sich so einer so richtig mit mir beschäftigt hat.
Wie alt warst du
da? Und das ist mir, da dürfte ich 21, habe ich Abitur gemacht, das ist so um diese Ecke rum, ja. Und das ist auch das, was ich heute sehr beherzige, ist so hinschauen, auch bei den eigenen Kindern, so wo sind denn die Talente, wo haben die wirklich Spaß dran? Ja. Und das habe ich so rückblickend, muss ich sagen, vielleicht konnten es meine Eltern nicht so ein bisschen vermisst. Bei denen war wichtig, der Bub studiert, aber was ich mache, in welche Richtung das geht, das war überhaupt nicht relevant. Und deswegen fand ich dieses Gespräch total schön. Der hat sich mit mir beschäftigt und hat mir echt was gegeben, was ich mitnehmen konnte.
Einen konkreten Rat hast du da bekommen, ne?
So, genau, ja, ja. Genau. Mhm. Und dann hat der liebe Gott hat das gehört und dann bin ich übers Losverfahren an der Technischen Hochschule Darmstadt in Wirtschaftsingenieurwesen angenommen worden.
Ja, cool.
Weil da mein Abischnitt normal nicht gereicht hat. Und dann habe ich Wirtschaftsingenieurwesen angefangen und habe dann während des Studiums gemerkt, Technik, so richtig interessiert es mich überhaupt nicht. Irgendwelche Kraftwerke berechnen oder Werkzeugmaschinen oder Materialkunde. Und bin immer mehr in diese kaufmännische und Marketing-Schiene reingerutscht und habe auch zum Schluss dann da meinen Schwerpunkt gehabt. Und das fand ich schon mal sehr, sehr interessant, dieses welche Weichen, welche Lebensweichen werden in diesem Alter gestellt und wie wichtig ist es, dass du da irgendwo Menschen um dich rum hast, die dir einfach ein bisschen helfen, eine gute Richtung einzunehmen.
Ja, das stimmt. Ja, dass du nicht so vollkommen uferlos und planlos irgendwas auswählst und dann feststellst, es entspricht mir nicht. Und dann ist es auch schwierig, sich zu motivieren. Das heißt zwar immer, Disziplin kommt vor Motivation, aber es ist natürlich einfacher, wenn man sich nicht durchbeißen muss,
sondern wenn man mit
Spaß von läuft die kalten Rücken runter.
Ist nicht mein Satz, sage ich dir gleich.
Ich nehme mal in Bezug auf Sport benutze ich den ganz gerne.
Okay.
Weil da hört man ja ganz oft, ach, ich würde gerne, müsste ja eigentlich und so. Und dann sage ich immer, ja, wenn man nicht jeden Tag motiviert ist, dann kann man versuchen, eine gewisse Disziplin an den Tag zu legen.
Ja, da lasse ich das stehen. Aber im Bezug aufs Leben, ich denke, das ist viel mehr in den schöner, in den inneren Flow zu kommen.
Ja.
Und dann brauchst du nämlich keine Disziplin mehr. Disziplin ist auch irgendwo ein Zeichen dafür, dass man vielleicht Dinge tut, die man gar nicht so tun will. Also von daher habe ich eben sofort, bin ich in Abwehr gegangen.
Das ist nicht
mein Ding.
Aber auch schön.
Ja.
Aber ich finde das auch total spannend, weil du vorhin gesagt hast, so sobald du so um die 18, ne, volljährig warst, da hattest du das Gefühl, du darfst jetzt selbst entscheiden. Und vielleicht war das auch eine große, sinnvolle Wende an deiner Herangehensweise. Dieses Rebellische in der Schule hörte dann ja vielleicht schlagartig auf mit dem Gefühl, jetzt muss ich gar nicht mehr für andere oder was andere von mir verlangen, sondern ab jetzt bin ich für mich selbst verantwortlich. Und dann trifft man ja vielleicht ganz andere Entscheidungen oder man begreift plötzlich diese Selbstwirksamkeit, die das eigene Leben ja auch haben sollte. War das so ein Knackpunkt, wo du sagst, ab da, weil du ja auch beschrieben hast, ja, ab da wurde es besser, ne? Vorher so angeeckt und mehr blaue Briefe hätte es gar nicht geben können und auf einmal ist es so ein bisschen geflutscht. War das allein der, ich sag mal, psychologische Aspekt dieses, ich entscheide jetzt für mich?
Ja, das ist bei mir ganz wichtig, dieses, ich bin auch so nach Enneagramm-Typen, bin ich ein Neuner und das sind Menschen, die unter Druck erstarren. Und erlebe ich auch in der Partnerschaft so, wenn Heike dann, heute weiß sie das, aber wenn sie dann kam, hast du den und den angerufen? Nee, hab ich noch nicht, mach ich noch. Wenn sie dann das zweite Mal kommt, dann merke ich schon, wie es innerlich, wie alles so in eine träge Masse übergeht. Und wenn sie das dritte Mal fragt, dann mache ich es überhaupt nicht. Und ich glaube, das hat
der
mich
Rebell
dann auch
geblieben.
Damals... Genau, das ist funktioniert immer noch. Ich kann da heute nur bewusst damit umgehen, aber damals war das schon der Fall, dass ich unter Druck nicht abliefern wollte. Und vor allen Dingen, das war dann auch noch im Studium, dieses Hinterfragen, ist das wirklich, ist auch einer meiner Kernwerte, ist Sinn ist das wirklich sinnvoll? Und beim Studium habe ich auch oft so gesagt, nur weil irgend so ein Kasper ein Buch drüber geschrieben hat, muss das ja nicht stimmen. Und ich habe eigentlich deswegen trotzdem Dinge angenommen, aber ich habe mich nicht so in dieses Vorgegebene eingeordnet, das ist jetzt alles so, wie es da dargestellt wird, sondern habe immer versucht, meine eigene Perspektive da drauf zu bringen und habe immer so diese Sinnhaftigkeit hinterfragt. Deswegen bin ich auch mit deinem Podcast sofort in Resonanz gegangen.
Passt Sinnflimmern. Die Faust aufs Auge. Genau. Herrlich.
Das ist mein Leben. Mein Leben ist Sinnflimmern. Immer wieder gucken, macht das Sinn? Ist das gut? Ob es in privaten Beziehungen ist oder in beruflichen Aspekten?
Ja, ja. Und wie wohl fühle ich mich damit? Was flackert da? Wo will ich vielleicht sonst hin?
Genau.
Ja, ja. Was ist nicht stimmig? Ja.
Genau. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, so, dass die Stufe 1 ist so dieses: Ich kann machen, was ich will. Also ich definiere meine Prioritäten, ich definiere meinen Lebensweg. Das war schon mal wichtig. Aber trotzdem, wenn ich heute zurückschaue, war es immer noch kein bewusster Lebensweg. Es war einfach ein schöner Lebensweg. Also ich bin mein ganzes Leben irgendwo von einem guten Stern getragen, von der Sonne bestrahlt und habe eigentlich alles immer als gut empfunden und gerne angenommen und hatte nie großartige Konflikte. Die Konflikte waren die rebellische Zeit. Und das war ja nicht nur die Schule, das war Fahren ohne Führerschein, das war Hehlerei und
Jürgen, was du hier jetzt raushaust.
Genau, das war irgendwie geklaute Moped-Teile kaufen und dann haben wir vor Gericht gestanden. Das war meinen Eltern so peinlich. Dann musste ich dann im Kinderheim Arbeitsstunden leisten. Aber das war alles dieses Wehren gegen dieses Etablierte. Und da habe ich alles getan, was das irgendwie erfüllt hat. Und natürlich, wenn ich mich spiegel an meinem Vater, der ein ganz regelkonformer Mensch war. Es gibt nur Schwarz und Weiß. Mhm. Und wenn Menschen zusammenleben, dann funktioniert das nur, wenn Regeln da sind. Was sollen die Nachbarn denken? Samstag wird die Straße gefegt.
Ja, ja, so wirklich diese Klischees von regelkonformem Leben.
Und da war ich, da wollte ich nicht rein. Okay. Und deswegen, habe ich dann dieses Studium gemacht und habe dann auch meine Berufswahl getroffen. Und das war aber alles Eigeninitiativ und es ist einfach schön gelaufen, muss ich sagen.
Und du warst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch während des Studiums dann auch schon im Ausland. Du hast eine Weile dann auch in den USA verbracht und gelebt.
Genau, ich habe ein Jahr, ich sollte eigentlich nur ein Semester sein. Ich habe dann ein Jahr daraus gemacht, war bei einer Tochtergesellschaft von Siemens, die Firma Pelton & Crane, und habe dort in Marketing und im Controlling gearbeitet. Und das war total schön, bin gut eingebunden worden. Und du kannst mitarbeiten, du kannst abliefern und du merkst richtig, du wirst auch gesehen und das ist gut, du machst und das ist sinnvoll. Und hat aber auf der anderen Seite, hat es für mich bedeutet, ich bin dann zwischendrin mal, glaube ich, für 2 Wochen heimgeflogen, habe ein paar Klausuren geflogen, dann bin ich wieder rüber, habe das Jahr zu Ende gemacht. Und dann hatte ich nur noch ein Semester und das ist mir so schwer gefallen. Ich hatte 3 läppische Scheine, die ich noch bestehen muss. Und eigentlich sollte man ja sagen, die schreibst
du
weg.
Das machst du mit links.
Überall machst du mit links. Aber die Motivation war weg, weil es für mich der Sinn war weg, weil ich gesagt, ich brauche den Mist überhaupt nicht, ich kann schon arbeiten.
Du warst schon gedanklich, du warst schon mit einem Fuß in der Arbeitswelt, hast da schon reingeschnuppert und hast auch schon Blut geleckt beim Thema erfolgsbezogen arbeiten und wie schön sich das anfühlt, wenn man gute Arbeit abliefert und ein Feedback dazu bekommt. Ja. Und dann war dir das Scheineschreiben lästig.
Genau, ich habe es dann trotzdem, ich habe es geschafft, bin bei einer Klausur gerade so an der Grenze vorbeigeschraubt. Und dann war das Studium fertig und dann habe ich, weil ich viele Jahre immer hier schon in der Region Ferienarbeiten, Grundpraktikum, Metall für Studium, alles hier bei Siemens Dentalsysteme gemacht habe und hab mich dann spontan bei Siemens gemeldet. Und die haben halt geguckt, was gibt es da? Und da war das einfach ein Einkaufsjob, der frei war. War jetzt eigentlich nicht so das, was so hoch angesehen war. Aber es war damals die Zeit, wo man erkannt hat, im Einkauf liegt der Gewinn und man hat das professionalisiert. Und dann habe ich das da ein Jahr gemacht, war recht erfolgreich. Ich habe internationales Sourcing aufgebaut und Einkaufsgemeinschaften gegründet und so weiter. Und dann habe ich auch schon gespürt, das ist es nicht, du entwickelst dich da nicht weiter, du spulst hier einfach nur ab. Und dann habe ich das, glaube ich, 2 Jahre gemacht und dann hat sich so eine kaufmännische Leitung von einer Vertriebsniederlassung ergeben. Dann habe ich mich da beworben und bin dann nach Hannover gegangen und habe das auch gemacht. Das lief auch gut. Und dann habe ich mich aber auch gefragt, was hast du jetzt gelernt? Also du bist jetzt irgendwie 3 Jahre bei Siemens. Was hast du für dich gelernt? Und ich musste irgendwie sagen, eigentlich gar nichts. Okay. Du hast im Grunde genommen, hast du nur abgespult. Mhm. Und dann kam der nächste Stern, der geleuchtet hat. Und dann saß ich mit einem Kumpel zusammen, also nach dem Motto, wir machen uns selbstständig, hast eine Idee. Und der hat mit einem Unternehmen in München gearbeitet und die haben unterbrechungsfreie Stromversorgung vertrieben. Und die brauchten eine Niederlassung in Norddeutschland. Damals war ich schon in Norddeutschland. Und da habe ich gesagt, ja, das machen wir, das klingt gut. Und dann haben wir eine GmbH gegründet, haben irgendwie 50.000 DM zusammengekratzt. Mhm. Und haben die Firma gegründet, ich bin bei Siemens weg und alle haben mich irgendwie für wahnsinnig erklärt.
Weil ja, ein namhaftes, etabliertes Unternehmen genau. Verlassen hast, ne? Ja.
Genau. Und die Karriere hat sich schon, man wird gesehen, Karriere hat sich abgezeichnet. Mhm. Dann gab es noch, im Grunde war ich ja eh im Fokus, das ist aber, finde ich, ein positiver und negativer Fokus, weil mein Vater auch bei Siemens war. Viele sagen dann immer, du hast da einen Vorteil, wenn der Vater da drin ist. Ich würde sagen, du wirst aber auch genauer angeschaut und du wirst im Grunde genommen immer mit einer anderen Waagschale wirst du gemessen. Mhm. Und dann bin ich dann da weg und bin in die Selbstständigkeit und habe das auch aufgebaut, hat auch gut funktioniert und hatte dann da aber auch irgendwie das Gefühl, da fehlt auch wieder was. Und was hat mir da besonders gefehlt? Und das kann ich dir rückblickend genau sagen. Diese kleine GmbH, ein sehr wenig komplexes Produktportfolio. Du kannst irgendwann deine eigenen Worte nicht mehr hören, weil du immer wieder das gleiche Produkt erklärst.
Immer wieder runterspulst, ja, ja. Okay.
Genau, und du bist immer wieder in deinen, und das ist für mich, in Routinen sein ist, geht gar nicht. Das ist das, wo ich immer ausbreche. Ja. Da kommt Langeweile auf. Und dann kam wieder ein Lichtlein von irgendwo her und dann hat man damals bei Siemens, das ich verlassen hatte, hat man umstrukturiert, die ganze Firma umstrukturiert und hat dann Corporate Marketing aufgebaut, wollte auch so intelligente Systeme etablieren wie Computer-Aided Selling und Management-Informationssystem und hat man einen Mensch gebraucht, der einerseits Dental kennt, also diese ganze Zahnheilkunde, andererseits IT, in dem IT-Bereich war ich ja jetzt tätig. Und dann habe ich mich mit dem Herrn Geil getroffen, ganz lieber Chef, den ich dann später hatte, haben wir uns in München da am Wittelsbacher Platz getroffen und ein bisschen geschnackt und kamen überein, es könnte was sein, also sowohl für Siemens als auch für mich. Und dann habe ich zu Hause mit Heike, mit meiner Frau gesessen, haben wir das so überlegt und waren da nicht hundertprozentig sicher, trotz aller Scoring-Modelle und wie man Entscheidungen irgendwie unterstützen kann. Und dann habe ich mich damals entschieden, ich halte die GmbH aufrecht, also ich habe die stillgelegt und habe dann erstmal ein halbes Jahr dort gearbeitet, ob mir das wirklich liegt.
Ja.
Und habe dann nach einem halben Jahr habe ich dann die GmbH aufgelöst, weil es hat mir gelegen, hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann bin ich eigentlich wieder in die Industrieschiene, bin ich dann wieder reingegangen.
Das heißt, du hast da einen neuen Weg dann auch für dich gesehen. Also du wusstest, okay, dieses Gefühl nach, ich suche ja auch Zufriedenheit im Job und dein Gefühl von Sinnsuche, auch wenn du es vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so hast benennen können. Aber du hast dann einen neuen Weg für dich gesehen und dann war das auch okay, das Kapitel Selbstständigkeit an der Stelle zu beenden. Du hast dir dann auch einen wirklich steilen Karriereweg hingelegt. Also man muss ja wirklich sagen, keine Bescheidenheit, du hast ja wirklich in etablierten, namhaften Firmen auch immer Führungspositionen inne gehabt und hast dich in alles reingeschafft und bist ja wirklich für dich auch erfolgreich vorangeschritten. Was war der Punkt? Du hast es ja auch schon so angedeutet. Was genau hat dir gefehlt, dass du aus diesem beruflichen Erfolg jetzt nicht so diesen eigenen persönlichen Zufriedenheitserfolg ziehen konntest?
Also eins, was immer so meinen Wechsel getrieben hat, war, wenn die Langeweile gekommen ist. Und das, wo viele Menschen froh sind, wenn sie, also Beispiel, wie ich bei Carl Zeiss war, habe ich dann das Marketing neu aufgebaut, ein Rebranding durchgeführt und alles professionalisiert. Und wie es dann professionell war, dann sitze ich dann irgendwie
war
da.
War die Luft raus.
Und
ja,
was
ja.
jetzt?
Okay.
Also, ja, wo Menschen dann oft dann sagen, jetzt ist schön, jetzt kann ich mich ausruhen, jetzt kann ich das ernten, was ich gesät habe, war es bei mir eigentlich immer dieser Punkt, boah, es ist langweilig. Ich will nicht wieder einen Geschäftsbericht machen, ich will nicht wieder die nächste Anzeigenkampagne entwickeln.
Keine Routine.
Und Genau, und so war eigentlich alles, wenn ich so zurückblicke, Einkauf, toll erfolgreich, Preisveränderungsindex, glaube ich, von 20% bei einem Einkaufsvolumen von 12 Millionen, das ist richtig patter, aber boah, langweilig, Chaos. Kaufmann, dann Kaufmann in Hannover gemacht für ein paar Jahre, langweilig raus. Dann in die Selbstständigkeit, irgendwie im eigenen Saft gebrodelt, teilweise erfolgreich, teilweise nicht erfolgreich. Also das habe ich auch gelernt in der Selbstständigkeit. Es gibt Tage, da rufst du deine Frau an und sagst, heute, Schatzi, heute haben wir 3.000 DM verdient, nur heute. Es gibt aber viele Tage, da rufst du sie nicht an, wo du von diesen 3.000 DM dann leben musst. Und was ich gelernt habe im Vergleich Selbstständigkeit und größere Unternehmen, diese soziale Interaktion, das ist so schön, diese vielen Menschen, mit denen du zu tun hast, neue Projekte.
Neue Impulse und auch die Möglichkeit Brainstorming und Gruppen, Projekt und Teamarbeit. Da kann man ja, wenn man es sinnvoll nutzt, sehr, sehr viel Gutes rausziehen.
Genau. Und das ist auch etwas, was ich heute, was ich so feststelle, die Menschen, die eigentlich selten gewechselt haben, die wissen oftmals gar nicht, wie gut oder wie schlecht sie es haben. Weil sie irgendwo, die leben so in ihrer
Bubble
Bubble und wissen gar nicht, was da so passiert. Und deswegen war es bei mir immer dieses, ich gehe weg, wenn die Routine eingetreten ist. Oder ich weiß, bei Zeiss kam eigentlich noch ein Effekt hinzu. Ich glaube, das war eher so ein strategisches Aushalten. Also ich hatte eine ganz tolle Abteilung, habe die Marketingabteilung geleitet. Aber bei Zeiss habe ich sehr schnell gespürt, das ist nicht meine Welt. Das ist eine Physikerbude, hochgradig intelligent. Motivation, Empowerment kennen die überhaupt nicht. Da wird von oben reingedrückt, ekelhafte Wörter, wenn Standort aufgelöst wird, bleeding out. Und wenn es nicht quietscht, ist nicht genügend Druck auf dem System.
Schwierig.
Und wenn du dein Handy bekommst, dann heißt es dann, und jetzt sind sie aber 24/7 erreichbar. Also irgendwo, das waren so sozial unterentwickelte Menschen, aber die intelligentesten, die ich je getroffen habe. Also Zeiss ist bei weitem das smarteste Unternehmen, was mir je untergekommen ist. In der Entwicklung so viele Doktores, die auch die Chefs, die war schweineintelligent.
Zwischenmenschlich.
Ich habe sofort gespürt, zwischenmenschlich nicht mein Ding. Und dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt ist aber so, die Marke ist ganz gut. Das machst du 3 Jahre. Habe eine tolle Abteilung gehabt, wo ich heute immer noch Freundschaften daraus habe. Mir wurde unter anderem auch gespiegelt vom, wie ist er, der IT-Leiter, ich glaube, der Gerd Müller-Böhm hieß er, glaube ich. Der sagt dann, Mensch, das merkt man, ihr habt eine total andere Atmosphäre bei euch in der Abteilung. Die haben wir auch so aufgebaut. Wir haben dann immer, wenn einer in Urlaub gegangen ist, haben wir Urlaubsfrühstück gemacht. Ja. Wir haben immer zusammen, haben trotzdem gut abgeliefert. Also die Abteilung hat richtig abgeliefert, aber aus einer guten inneren Kraft heraus.
Das ist auch so wichtig, dass das Gefühl bei der Arbeit. Ne? Also das darf man auch nicht unterschätzen, wie wichtig es wirklich ist, dass Mitarbeiter sich wohlfühlen, dass die mit einem Lächeln morgens reinkommen und nicht sich reinschlurfen an den Schreibtisch setzen und Dienst nach Vorschrift machen, sondern wirklich dieses mit Freude hinkommen. Und das A und das O, finde ich, ist einfach immer die Arbeitsatmosphäre und das Zwischenmenschliche. Und welches Unternehmen das nicht pflegt, die werden das, glaube ich, irgendwann dann auch zu spüren bekommen.
Die sumpfen die alle weg in den Großunternehmen, die machen dann irgendwo ihren Job, aber da ist nichts Initiatives, da ist nichts intrinsisch, die Passion ist komplett weg. Und das war eigentlich dieses Zeiss-Thema. Und dann hatte ich irgendwann einen Anruf von einem Headhunter und der hat mich irgendwie sonntags angerufen und wir haben beim ersten Telefonat, glaube ich, schon irgendwie 1,5 Stunden haben wir uns unterhalten. Und war auch ein sehr schönes Gespräch, wo er mich dann gefragt hat, wo ich denn eigentlich so hin will. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt habe ich einige Marketingverantwortungen gehabt. Und ich könnte natürlich im Marketing weiter wachsen. Du suchst dir das nächste Unternehmen, eine noch stärkere Marke, wo Marketingabteilung, wo die noch größer ist. Aber dann habe ich auch gesagt, ich will das aber, glaube ich, gar nicht, weil das wird dann immer politischer.
Ja.
Und ich glaube, diese kleinen mittelständischen Marketingabteilungen, die machen viel mehr Spaß. Und dann habe ich gesagt, eine zweite Möglichkeit ist, in die Beratung zu gehen. Das, was ich gelernt habe bisher, dass ich das einfach weitergebe. Und dann kam die dritte Möglichkeit, habe ich gesagt, wenn du Marketing machst, bist du so nah am Vertrieb, dass ich mir halt ein Unternehmen suche, wo ich gleichzeitig Marketing und Vertriebsleitung übernehme. Mhm. Und dann sagte er, wunderbar, Nummer 3 habe ich für dich. Und dann hat er mir ein bisschen beschrieben, worum es geht. Das ist so mein jetziges Unternehmen. Und er hat gesagt, ja, japanisches Unternehmen, Medizintechnik, Hersteller von Dentalprodukten. Und da war ich erst so ein bisschen zurückhaltend. Da habe ich gesagt, boah, japanisches Unternehmen. Und mir waren eigentlich immer...
Wieder ganz andere Kultur.
Und ja, die waren mir immer sehr suspekt. Das waren für mich so sehr funktionierende Menschen.
Das, wogegen du ja eigentlich seit frühesten Jahren gegen rebelliert hast. Da hat es zu Recht bei dir erstmal aufgeflackert, so nein, das will ich nicht.
Genau, Wildkeit sehen und Total Quality, Total Control und diese absolute Prozesskonformität. Und da habe ich erstmal ein bisschen innerlich gestolpert, habe das Glück gehabt, zwei Freunde zu haben, die beide für japanische Unternehmen gearbeitet haben. Habe ich mit denen ein bisschen unterhalten und das hat sich dann ein bisschen aufgelöst und haben gesagt, geh da mal weiter. Das ist eine ganz spannende, wertschätzende Kultur, die man auf den ersten Blick gar nicht so sieht.
Aber wie schön, dann konntest du dann durch die Erfahrungswerte der anderen und auch Vorurteile abbauen und sagen, ja, okay, das ist nicht nur so, wie ich es mir vorstelle, sondern da gibt es ja immer in beide Richtungen die Kehrseite der Medaille und es kann ja auch sehr viel Schönes haben, diese groß geschriebene Höflichkeit und Wertschätzung. Und das passte dann ja dann doch voll auch in dein Konzept.
Ja, und dann habe ich von dem eine Aufgabe gestellt bekommen und gesagt, du musst eine Präsentation erarbeiten, so ein 30, 90, 180 Tage Plan. Wie gehst du an das Thema ran? Wo siehst du Potenziale? Was würdest du priorisieren? Und dann habe ich das vorbereitet und bin dann in so ein Videokonferenzcenter nach Frankfurt gefahren. Und da waren schon der Unternehmensanwalt, der ist extra angereist aus USA, dann zwei Vertreter von der Europagesellschaft. Die waren da, haben mich empfangen. Und dann ging so der Screen in diesem Konferenzcenter an, dann hast du dann irgendwie so eine Tafel gesehen. Ich glaube, da haben irgendwo 30 Japaner
gesessen. Okay, schon beeinträchtigend. Einschüchternd auch. Also das würde mich jetzt interessieren. Ja. Fühlst du dich dadurch irgendwie herausgefordert und positiv gepusht? Oder ist es denn direkt so ein Gefühl von, oh, erstmal eingeschüchtert und ich ruder zurück und oh nein, zu groß für mich?
Das ist eine gute Frage. Ich versuche mich gerade nochmal reinzuspüren. Nee, weil ich war sehr gut vorbereitet. Mhm. Also ich war gut vorbereitet.
Du wusstest, was du kannst.
X-fach durchlaufen. Mhm. Genau, ich wusste, was ich kann und was ich innerlich. Ich habe auch in dem Unternehmen so viele Potenziale gesehen. Ja, okay. Es gibt ja so Unternehmen, die vollkommen unterm Radar laufen. Und dementsprechend habe ich mich gefreut, das präsentieren zu dürfen. Mhm. Da kam dann nachher noch so eine Q&A-Session. Und da bin ich heimgefahren und dann abends mit Heike gesprochen und dann gesagt, du, wenn ich den Job nicht bekomme, da habe ich gegen Jesus konkurriert, kann überhaupt nicht sein. Und dann habe ich dann 2 Wochen nichts gehört, einen Monat nichts gehört, Monate nichts gehört.
Oh, okay, dann ist es gedanklich durch.
Und dann habe ich gesagt, gut, das Ding ist durch. Und dann habe ich wieder mit meinen Freunden da gesprochen, die haben gesagt, nee, warte mal ab, das kann noch kommen.
Das läuft durch so viele Hände und über so viele Schreibtische dann wahrscheinlich.
Ja, das ist ja das kollektive Denken in Japan. Also du triffst eine Entscheidung dann, wenn du alle hinten dran hast, aber wenn die dann getroffen ist, dann ist die auch 100% safe.
Ja.
Mhm. Ist nicht so wie in USA, da irgendeiner, der oben sitzt, der bügelt da irgendwas drüber und die anderen müssen dann umklappen. Und dann war ich dann wieder ein halbes Jahr wieder bei Zeiss weitergearbeitet und dann halt irgendwann war ich auf dem Workshop und dann hat das Telefon geklingelt. Und dann war der Headhunter wieder dran, hat gesagt, Jürgen, es geht weiter. Und da habe ich gesagt, ja wunderbar, habe ich den Job? Sagt er, nicht ganz. Die haben sich überlegt, du warst ja im Grunde genommen im Fokus als Vertriebs- und Marketingleiter, die wollen dich jetzt als General Manager dort haben. Machst du noch mal eine Präsentation?
Oh, nee. Ja, was schön und, auch, ne? Also das war ja dann wirklich eine Herausforderung, auf die du dann wahrscheinlich auch Bock hattest, weil hast ja direkt auch so ein Sternchen auf die Stirn geklebt bekommen, so, oh ja, genau. Bitte eine Stufe höher direkt.
Ja, und dann habe ich die dann gemacht und eigentlich war ja Content nicht anders. Du hast noch mal ein bisschen vertieft, bist ein bisschen mehr in das Thema Finanzen und Gesamtwirtschaftlichkeit eingestiegen. Und dann war ich wieder in diesem Konferenzcenter und dann ging es aber schneller. Dann bin ich dann schon heimgefahren von Frankfurt. Dann habe ich im Auto schon von dem Nick Harris da einen Anruf bekommen und hat gesagt, du hast den Job, ist in Ordnung.
Ja,
und so bin ich bei bei Morita gelandet und bin da jetzt seit 16 Jahren. Und allein die Zahl 16, wo ich vorher eigentlich immer alle 3 Jahre gewechselt habe, die zeigen, also entweder ich bin jetzt total abgestumpft oder ich habe da was gefunden, was mir richtig Spaß macht. Und es ist eigentlich das,
ich habe da echt eine
Heimat gefunden, wo ich irgendwie, ich weiß, wofür ich arbeite. Mein Chef heißt Morita, wie schön ist das denn? Sie hat eine ganz liebe Frau, der hat wundervolle Kinder, ich darf die kennen, ich kenne die.
Toll.
Ich weiß, wofür ich arbeite.
Wunderbar.
Nicht für irgendeinen Shareholder-Value-Mist, sondern ich habe da eine Familie, für die ich arbeite.
Ja.
Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Und da geht wieder dieses Thema, macht es Sinn zu ackern und andere vermehren ihr Aktienkapital? Ja, macht irgendwie Sinn, aber gibt mir nichts. Aber macht es Sinn, dich einzubringen in Unternehmen und du hilfst ein Familienunternehmen für die nächsten Generationen weiterzuentwickeln?
Ja.
Das ist doch wunderschön. Also dankbarer geht's gar nicht.
Ja, perfekt. Das heißt, da hast du dann auch deine Sinnhaftigkeit in deinem Job gefunden. Und trotzdem hattest du ja dann diesen Weg in deinen Coaching-Bereich, den du ja jetzt auch machst. Ich kann mich erinnern, dass du erzählt hast, es gab so ein Schlüsselerlebnis, dass du in einer Talkshow Bodo Jansen gesehen hattest und plötzlich dich auch so ertappt und gespiegelt gefühlt hast. Und dann hat sich für dich ja auch nochmal ein ganz anderer Weg ergeben zu dem, was du jetzt auch im Coaching-Sektor machst. Erzähl uns das doch mal.
Ja, und ich glaube, du hast eben gesagt, ich habe da meinen Sinn gefunden. Ich glaube, ich habe meine Heimat gefunden, aber den Sinn noch nicht.
Okay,
Weil Weil ich bin da eingestiegen als Manager und habe im Grunde genommen sehr intelligent, habe ich diesen Laden geführt. Aber eigentlich habe ich die Tools zur Anwendung gebracht, die ich vorher auch gut konnte. Das habe ich viele Jahre gemacht und gute Jahre, schlechte Jahre, durch Krisen gelaufen. Aber irgendwie immer wieder gemerkt, tolles Unternehmen, wenn das Vertrauen aus Japan mal da ist, ist es wunderschön. Und die lassen dich dann auch nicht, wenn mal eine kipplige Zeit kommt, fallen, sondern die helfen dir auch dann gleich. Also ganz, ganz schön.
Ein fester Bund, wenn man mal einen hat. Dann,
ja, genau. Mhm. Und dann kam irgendwann dieses Fernsehen, NDR-Talkshow. Mhm. Da war Bodo Jansen zu Gast und hat berichtet über seinen Veränderungsweg in seiner Hotelkette. Und das sind so Resonanzthemen. Du hörst dem Mann zu und der hat dann berichtet von Veränderungsprozessen, von Mitarbeitern und was er mit Auszubildenden gemacht hat. Und da sitzt da dieser Manager in der Talkshow und hat Tränen in den Augen. Da dachte ich, boah, wie geil ist das denn? Und dann habe ich mir schon, während die Talkshow war, das Buch bestellt, Die stille Revolution, und habe das dann auch gelesen und habe dann in der ersten Hälfte, bin ich nicht so in Resonanz gegangen, weil da ist so das Leben von Bodo Jansen beschrieben worden. Und der war so ein Unternehmersöhnchen, so ein Lebemann. Das war nicht ich. Aber den zweiten Teil, den er beschrieben hat, wie er als Manager war und so ein Hauch Narzissmus, bin schon ein toller Typ, ich kann alles, mir kann keiner was. Und dieser Narzissmus, der hat mich da angesprungen und da habe ich gesagt, das bist auch du. Also was der Bodo Jansen ist, das bist auch du.
Okay, krass.
Und dann hat der auch in dem Buch beschrieben, so Schlüsselfragen, und die waren sehr schön. Und der hat dann anfangs mit Anselm Grün gearbeitet.
Oh ja,
ist ja so ein wunderbarer Mensch. Hat Anselm Grün ihm die Frage oder den Satz gegeben, du kannst nur führen, wenn du dich selber führen kannst. Und dann kam so bei ihm die Frage, ja, wo führst du dich hin? Was ist denn dein Thema? Was ist dir überhaupt wichtig? Und über diese Fragestellung ist der Bodo Jansen dann in eine Coaching-Ausbildung gegangen beim Team Benedikt. Mhm. Und da habe ich mich dann auch angemeldet. Und und deswegen ist er so er hat mich so inspiriert, dieses Thema anzugehen und mich mal genau anzuschauen.
Ja.
Ging ja nicht drum, war ja kein Workshop, wo du dann die nächsten Management-Tools kennenlernst, wo du noch effizienter und noch geiler, ganz was anderes.
Der Blick nach innen, wie du es ja auch am Anfang beschrieben hast, deine Klienten dann ja auch im Coaching-Bereich hinbringst, dieses guck doch mal nach innen, was brauchst du?
Genau.
Ja.
Und da ist ganz viel bei mir passiert. Das waren dann auch, wir hatten in der Phase, haben wir auch so einen Change-Prozess gehabt, der hat aber nicht funktioniert. Wir wollten uns als Premium-Anbieter positionieren. Und vorne steht da einer, der das extern moderiert hat, und du guckst in die Gesichter von den Menschen und irgendwie der predigt vorne Premium und hinten sitzt eigentlich der gefühlte Rost, also irgendwie dieses unglücklich, die waren irgendwie nicht motiviert. Und das hat mir auch den Impuls gegeben, du musst das machen, du kannst es nicht extern vergeben. Okay. Und dann war ich dann in dieser Coaching-Ausbildung und habe dann wunderbare Mensch, der mich da begleitet hat, die Monika Kilb, und habe eigentlich, kann rückblickend sagen, ich habe es gar nicht gelernt, Coach zu werden, sondern ich habe mich kennengelernt. Also in diesen 1,5 Jahren, das ist schön. So ein Curriculum über ganz viele Übungen, lernst du dich besser kennen. Und zwischendrin hatte ich dann noch mal so einen Kurs von Bodo Jansen besucht, Wertschätzend führen. Und da war so eine Schlüsselübung, die fand ich so geil. So eine Diade, du sitzt dir gegenüber und ich frage dich, 1/4 Stunde lang frage ich dich, was ist dir wichtig? Und dann sagst du, ja, okay. Du hast in deinem letzten Podcast gesagt, Kaffee ist mir wichtig. Ja, und dann, geht's weiter, was ist dir wichtig? Und das Schöne an dieser Übung ist, immer wieder wirst du das Gleiche gefragt, du gehst in den Krusten, in den Schalen, gehst du immer tiefer rein. Ja. Und zum Schluss ist es rausgekommen, dass ich Menschen helfe, glücklich zu sein. Das war die Quintessenz dieser Übung. Und der Bodo Jansen hat da auch ein tolles Modell angeboten. Das ist so deine Sinnhaftigkeit des Lebens. Da hat er so ein Baummodell. Und da geht es so drum, Baum ist wunderbare Beschreibung deines Lebens. Und der Wurzel kommt so ein bisschen, dein Kulturraum, deine Eltern, die Leitsätze, die dich so geprägt haben. Und dann kommst du irgendwo, und was hast du für Talente? Welche Werte prägen dich? Wie verhältst du dich? Und dann ganz oben kommt eigentlich dieses, und was sind meine Ziele und was ist meine Vision? Und das Ganze kommt eigentlich nur in eine Kraft, wenn alles so in Balance ist. Und da kannst du ja genauso das japanische Ikigai-Modell nehmen. Ist ja genauso. Schön. Es geht einfach darum, das muss alles stimmig sein. Und dann habe ich dann bei diesem Seminar dann im Kloster Oberzell auf der Terrasse in der Sonne gesessen und habe meinen ersten Lebensvision runterskizziert, habe für mich so diesen Baum ausgefüllt. Und das war, glaube ich, der Moment, wo mir bewusst wurde, was will ich überhaupt? Was will ich? Wofür bin ich da? Was ist mein Beitrag, den ich dem Leben geben will, den ich den Menschen geben will? Und das begleitet mich heute immer noch. Das war irgendwie 2015 oder 2016. Und heute habe ich das noch ein bisschen ausgefeilt. Also heute ist es nicht Menschen zu ihrem Glück verhelfen, heute sage ich, Menschen in ihre innere Kraft bringen. Also das heißt, Menschen irgendwie aus der Rolle rauszubringen und einfach mal zu gucken, machst du überhaupt das, was du machen willst, und was steckt denn dahinter dir? Und das ist das, was ich mache, wo ich auch schon ganz tolle Geschichten erleben durfte. Der Bodo Jansen hat das so umschrieben, fand ich sehr schön. Er will mal im Alter mit dem Schaukelstuhl auf der Veranda sitzen, mit Enkelkindern auf dem Schoß und will ihnen Geschichten vom Glück erzählen, weil er hat so einen ähnlichen Treiber wie ich. Und bei mir ist es auch dieses, wenn ich mal nicht mehr da bin oder wenn ich mal alt bin, will ich eigentlich ja ganz viele Geschichten erzählen können, wo ich Menschen helfen konnte, in ihre innere Kraft zu kommen. Und die Geschichten habe ich schon. Und das ist so schön, wenn du dann merkst, du durftest nicht, ich bin ein toller Typ, ich habe, sondern du durftest teilgeben, dass ein Mensch sich irgendwie nochmal neu betrachtet hat, sich anders entwickeln durfte.
Du hast Anstoß gegeben.
Das ist wunderschön.
Hast was ins Rollen gebracht. Ein bunter Strauß von Erfolgsgeschichten auf persönlicher Ebene. Ne? Nicht dieses, was du sonst beruflich dir 100-mal bewiesen hast, wie erfolgreich du sein kannst. Und du weißt, die Firmen wollen dich alle, weil du einfach weißt, was du kannst und da großartig bist. Sondern du konntest nochmal einen ganz anderen Wirkungskreis für dich erleben, einfach persönliche Geschichten dran teilhaben und Menschen zu einem Glückserfolg verhelfen. Das ist das wiegt ja vielleicht sogar ein bisschen schwerer. Also ich höre bei dir aber so ein bisschen raus, du brennst ja nach wie vor für beides. Du hast dir da einfach nochmal ein anderes Feld für dich geschaffen, aber dein, sag mal, normales berufliches Tun, das liebst du ja auch nach wie vor.
Ja, liebe ich, aber schön, dass du das ansprichst. Ich habe noch, und das ist das Tolle auch wieder mit diesem japanischen Vertrauen, ich bin immer noch General Manager, aber ich mache einen komplett anderen Job. Mhm. Vorher war ich Manager, heute bin ich Führungskraft. Also heute begleite ich Menschen und helfe Menschen und der Organisation, in ihre Kraft zu kommen. Das heißt, ich habe mein Agieren komplett verändert. Ich bin ganz anders unterwegs. Ja. Ich gebe keine Antworten mehr. Ich stelle viel mehr Fragen. Ich versuche, Menschen zu helfen, in die Verantwortung zu gehen oder den Mut zu haben, in die Verantwortung zu gehen. Und das ist total schön, dass Japan da nie was gefragt hat. Also ich habe eigentlich eine 180-Grad-Kehrtwendung gemacht und ist alles gut. Der Japaner sagt dann, wenn der Jürgen in diese Richtung geht, dann geht er in diese Richtung. Und da kam nie mal ansatzweise irgendwas, was das in Frage gestellt hat. Ja.
Das heißt, du spürst auch dieses große Vertrauen, was dir da entgegengebracht wird. Genau. Und dieser ewig lange Entscheidungsprozess, den es ja beinhaltete. Aber wenn man sich dann für eine Person entscheidet, dann ist es quasi für immer. Und du sitzt da im Sattel und du hast dieses große Vertrauen, egal ob du immer, ob du auch mal dich traust, andere Wege zu gehen. Und das ist ja wohl was, wofür du auch stehst, was du mal gesagt hast, was man über dich sagt, dass man dich dafür bewundert, dass du diesen Mut hast, auch einfach mal andere Wege zu gehen, auch mal andere Fragen zu stellen, dich auch immer wieder selbst hinterfragst. Und das ist vielleicht dann auch das große Geheimnis dahinter oder diese große, ich nenne es jetzt schon mal, Weisheit, die du im Laufe dieses Prozesses da ja auch für dich rausgezogen hast, oder?
Ja, guter Freund von mir, Achim, hat es mal schön auf den Punkt gebracht und das sage ich immer wieder gern. Jürgen, bevor wir verstanden haben, auf welcher Straße du unterwegs bist, bist du schon längst wieder abgebogen. Und das das sagt ein enger Freund.
Das ist ein gutes Symbol. Ja, das ist sehr sinnbildlich.
Finde ich total schön, ja.
Ja, ist es. Lieber Jürgen, ich danke dir. Wir sind schon wieder am Ende. Aber das war großartig. Ich könnte noch Stunden mit dir weiterreden. Aber ich habe auf jeden Fall noch eine Schlussfrage, die ich immer stelle. Was sind deine 5? Was sind die 5 Dinge, die du brauchst, um du zu sein? Was brauchst du unbedingt? Ohne was kannst du nicht?
Ich hatte ein wunderbares Coaching mit Victoria und Janine. Habe ich so ein bisschen gearbeitet, mache ich auch immer noch. Und da haben wir meinen Wertekompass erarbeitet. Und ganz tolles Ergebnis und ganz kraftvoll. Und dieser Wertekompass bei mir ist Sinn, ist Liebe, ist Dankbarkeit und ist das Visionäre. Diese 4 Dinge, die tragen mich und dementsprechend kann ich dir auch sehr gut beantworten. Aus der Liebe heraus, ich will meine Familie dabei haben, ich will meine besten Freunde dabei haben. Aus der Dankbarkeit heraus, ich fotografiere sehr gerne und fotografieren ist für mich auch immer so ein Akt der Dankbarkeit gegenüber dieser schönen Welt, die uns so umgibt.
Oh ja, Ehrfurcht das vor heißt, der Welt und dem Leben. Genau. Ja,
deswegen, das heißt, Dankbarkeit ist, dieses bewusste Sein in der Natur und dieser Welt und diese Faszination wahrzunehmen. Und dann kommt so dieser Bereich nochmal, was auch immer wichtig ist, ist Stille, Zeit für die Reflexion. Das gehört für mich auch noch dazu. Bei aller Aktivität immer wieder so in diese Ruhe hineinkommen.
Meditierst du auch? Ist das was du mal machst?
Ja, nicht regelmäßig, aber sehr gerne. Manchmal aber auch beim Autofahren, dass ich im Grunde genommen dann einfach in so einen Gedankenprozess. Also man kann ja meditieren.
Mit offenen Augen, bitte.
Genau. Und dann kommst du so in diesen Bereich Vision und Sinn. Und ich müsste auf jeden Fall immer was da haben, mit dem ich mich beschäftige. Momentan ist es der Camper-Ausbau. Dann bin ich in Projekten in der Firma, es ist momentan die Kultur der Zukunft. Wie sieht das Unternehmen Morita aus? Das heißt, ich konsumiere sehr viel wertvolle Literatur, meistens Fachliteratur. Ich brauche so mein iPad, um digital zu skizzieren. Ich liebe das Miroboard, um dann einfach so Visionswelten aufzubauen. Also Projekte,
irgendwas, woran du arbeitest und skizzieren kannst. Gedankenkonstrukte zu Papier bringen, also so Projekte als Thema.
Genau, alles. Das kann sein, dass ich irgendwo ein altes Haus umbaue. Ich kaufe mir ein altes Steinhaus in der Bretagne. Es ist momentan der Camper. Es können aber auch Business-Themen sein. Also das ist so das, was ich unbedingt brauche, um glücklich zu sein. Also von daher kann ich das sehr schnell beantworten.
Sehr, sehr gut. Hast du wunderbar zusammengefasst und mit ganz viel Bildsprache ausgeschmückt. Das mag ich ja auch immer sehr, sehr sinnbildlich. Ja. Und ich danke dir für deine Zeit und dass du uns deinen Weg erzählt hast. Und wünsche dir weiterhin alles, alles Gute und viel Erfolg, beruflich und privat und sinnhaft.
Ja, danke Annika. Und vor allen Dingen auch danke an dich. Es ist wunderschön, deinen Weg zu erleben. Danke. Wir kennen uns ja auch schon viele Jahre. Oh, ja. Und ich freue mich total, dass du viel, viel mehr in deiner inneren Kraft bist. Also so Menschen wie dich, das sind meine Geschichten, mit denen ich mich beschäftige. Jetzt habe ich nicht mit dir gearbeitet, aber sowas kommt dabei raus. Und das ist wunderschön zu erleben, wie kraftvoll du momentan bist und wie natürlich die Dinge sich entwickeln. Und danke, dass ich mit dir sprechen durfte.
Ich danke dir und danke für deine lieben Worte. Und dann bis ganz bald.
Bis ganz, ganz bald. Dankeschön.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war's für heute bei Sinnflimmern und Funkenflug. Ich danke dir fürs Zuhören. Na, ist der Funke übergesprungen? Vielleicht hat dich die Geschichte ja inspiriert, um deinem eigenen Sinnflimmern nachzugehen. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere meinen Podcast und teile ihn mit Freunden, die ebenfalls einen Funken Inspiration und Mut zur Veränderung gebrauchen können. Besuche mich gerne auf sinnflimmern.de oder bei LinkedIn. Bis zum nächsten Mal bei Sinnflimmern und Funkenflug. Deine Annika. Bleib neugierig und glaub an dich.